Moin! Wir sind weiter unterwegs in unserer Themenreihe zum Heiligen Geist. Und danke dir, Sharon, dass du den Text gelesen hast, der so mit hineinnehmen soll in das, worum es auch heute gehen soll. Immer der Hinweis auch dazu, dass die PDFs von den Predigten für die Hauskreise auch verfügbar sind unter dieser Adresse, sodass ihr darauf zugreifen könnt, um das dann vielleicht auch in euren Kleingruppen und Hauskreisen direkt zu vertiefen. Da findet ihr dann die ganzen Sachen, die ihr hier vorne auch auf der Wand seht. Der Heilige Geist. Wir haben das letzte Mal damit gestartet, einen Einstieg zu machen. Und wisst ihr noch, was wir über den Heiligen Geist gesagt haben? Drei Dinge. Was tut der Heilige Geist? Wer weiß das noch? Ist immer fies. Er füllt. Der Heilige Geist erfüllt uns. Er will in uns Platz nehmen in unserem Leben. Er will Raum einnehmen in unserem Leben. Und wenn er uns erfüllt hat, was tut er dann mit uns? Er bewegt uns. Er möchte uns in Aufgaben hineinnehmen. Er möchte uns zeigen, was für uns dran ist. Er will uns vor Augen führen, wo er uns gebrauchen kann. Er bewegt uns. Er lässt uns nicht locker. Leben ist Bewegung und der Heilige Geist ist Gottes Leben in uns und dieses Leben will uns bewegen. Aber wenn er uns erfüllt und bewegt, dann lässt er uns nicht allein damit, sondern das Dritte war, er befähigt uns. Er befähigt uns. Er gibt uns die Möglichkeiten, das zu tun, wozu er uns berufen hat. Und ich habe euch gezeigt, worum es dann noch gehen wird in diesen nächsten Predigten heute angefangen. Und zwar um vier Punkte, die wir über den Heiligen Geist lernen wollen. Das erste ist, dass wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben, dann der Geist des Lebens, der Geist der Einheit und der Geist der Gemeinde. Über diese Themen wollen wir uns Gedanken machen. Und wir fangen heute an damit, dass wir mit diesem ersten Thema starten, der Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit. Darum soll es heute gehen. Aber ich hatte auch das letzte Mal gesagt, ich bin offen für eure Fragen. Mich würde es interessieren, welche Fragen habt ihr zum Thema Heiliger Geist? Und das Schöne ist, es sind schon zwei eingekommen per E-Mail. Die eine werde ich später beantworten in einem anderen Predigt, weil die dort besser reinpasst. Und eine möchte ich heute beantworten, die gekommen ist. Und ich finde das gut, wenn man auch wirklich Fragen reinschmeißt, die, wo man vielleicht erstmal denkt, wie kommt man da überhaupt drauf? Aber das ist wichtig, gut. Und die erste Frage ist, die gestellt worden ist, könnte der Heilige Geist vielleicht weiblich sein? Könnte er vielleicht weiblich sein? Ist gar nicht so weit hergeholt, wie man denkt. Lachen einige vielleicht oder sowas, aber das ist eine gute Frage. Und ich wünsche mir mehr solcher Fragen, hab Mut, Fragen zu stellen. Denn das Spannende ist tatsächlich, dass wenn wir ins Hebräische und Griechische reingehen, der Heilige Geist dort mit weiblicher Form beschrieben wird. Ruach und Pneuma sind feminin in Hebräisch und Griechisch. Das heißt, dort würde es die Geist heißen, nicht der Geist. Im Deutschen ist es der Geist. Das heißt, die Frage ist tatsächlich, gut, könnte das vielleicht sein, dass der Heilige Geist weiblich ist? Ich glaube das trotzdem nicht. Und ich möchte es kurz erklären, wieso. Wir lesen in Johannes 4,24, Gott ist Geist. Gott ist Geist. Gott hat keine körperliche Form. Der Einzige der Dreieinigkeit, der eine körperliche Form hat, ist Jesus Christus. Er hat sich diesen Körper angenommen, den er angenommen hat, auch in männlicher Form. Er ist der Einzige, der Geschlecht hatte, während er hier auf der Welt war. Aber Gott Vater und Gott Geist, auch wenn wir vom Vater reden, bedeutet das nicht, dass Gott der Vater männlich ist. Weil bei Gott gibt es kein Geschlecht. Geschlecht hat eine Funktion, die nur für uns als Menschen von Bedeutung ist. Und deshalb bedeutet das nicht, dass der Vater männlich ist, auch wenn wir ihn Vater bezeichnen. Und es bedeutet nicht, dass der Geist weiblich ist, auch wenn Griechisch und Hebräisch ihn mit die ansprechen, die Geistin, sondern so wie wir sagen, der Löffel und der Löffel kein Mann ist und die Gabel keine Frau ist, so hat das nicht immer eine Beziehung zueinander. Und deshalb ist der Heilige Geist nicht weiblich, sondern einfach Geist. Und da spielt die Geschlechtlichkeit keine Rolle. Und im Deutschen sagen wir halt der Geist und da ist es so. In anderen Sprachen ist das vielleicht auch anders. Das als eine kurze Erklärung dazu. Gerne mehr solcher Fragen. Habt den Mut, einfach eine E-Mail zu schreiben. Ich behandle das hier ganz anonym, wie ihr seht. Ihr dürft das gerne einfach reinstellen. Genau, aber wir sind heute beschäftigt mit dem Geist der Wahrheit. Geist der Wahrheit. Wir haben dazu gerade in der Schriftlesung schon etwas gelesen. Geist der Wahrheit. Dem gegenüber steht Lüge. Lüge. Und Lüge ist etwas Bittersüßes. Als Kind lernt man das schon. Lüge ist etwas Bittersüßes. Lüge bietet uns schnelle Auswege. Sie bietet uns einfache Antworten. Hast du das kaputt gemacht? Nein. Um der Konsequenz zu entgehen. Und selbst als Erwachsene sind wir immer wieder auch in der Herausforderung, versuche ich mir den einfachen Ausweg zu nehmen, indem ich lüge. Wie findest du das gleich? Ja, wunderschön. Obwohl es eigentlich nicht so ist. Oder findest du, dass ich dick geworden bin? Nein! Einfache Auswege. Aber das Problem mit Lügen ist, man kann sich sehr schnell darin verstricken. Lügen haben kurze Beine, sagt man. Und man muss über Lügen enorm nachdenken. Je mehr man lügt, umso mehr muss man versuchen, dieses wackelige Konstrukt aufrechtzuerhalten. Wahrheit ist ganz einfach. Wahrheit muss man nicht drüber nachdenken, was ist die Wahrheit, sondern man sagt das, was die Wahrheit ist. Und man muss da nicht große Konstrukte aufbauen, um diese Wahrheit irgendwie aufrechtzuerhalten, sondern sie ist einfach Wahrheit. Lüge bindet und stiftet Verwirrung, Wahrheit dagegen hat andere Wirkungen. Aber Wahrheit kann eben auch wehtun und unangenehm sein. Es ist schwierig, sich dieser Wahrheit zu stellen, die wir dann manchmal hören. Wahrheit kann nämlich auch missbraucht werden. Dann, wenn sie ohne Liebe geschieht, wenn sie nicht damit verbunden wird, dass man es auch mit Liebe und Rücksicht auch macht, sondern nur als Keule und als Knüppel. Lüge und Wahrheit. Jesus sagt über den Teufel, dass er der Vater der Lüge ist. Alle Lüge kommt vom Teufel. Gott aber ist ein Gott der Wahrheit, der Aufrichtigkeit, der Ehrlichkeit. Und so ist eben auch der Heilige Geist ein Geist der Wahrheit. Und der Heilige Geist möchte uns die Wahrheit zeigen. Die Wahrheit einerseits über Jesus. Wer ist Jesus wirklich? Was hat Jesus gesagt? Was bedeutet Jesus für uns? Das ist das, was uns der Heilige Geist zeigen möchte. Und darüber auch, was es bedeutet, mit Jesus zu leben und an Jesus zu glauben. Aber der Heilige Geist will uns auch die Wahrheit über uns selbst zeigen. Er möchte unser Leben ins Licht der Liebe Gottes stellen. Das sind die zwei Aspekte der Wahrheit durch den Heiligen Geist, die wir uns anschauen wollen. Der Heilige Geist zeigt dir die Wahrheit über den Glauben an Jesus. Und da möchte ich mit einem Zitat starten. Gottes Gedanken sind in der Heiligen Schrift offenbart, also in der Bibel. Aber wir können nichts sehen ohne die Brille des Heiligen Geistes. Gottes Gedanken sind in der Heiligen Schrift offenbart, aber wir können nichts sehen ohne die Brille des Heiligen Geistes. Das heißt, wir brauchen diesen Heiligen Geist, wir brauchen Gott selbst, der in uns lebt, wenn wir die Bibel aufschlagen, dass wir verstehen können, was steht da wirklich? Was will diese Worte, was wollen die uns sagen? Und das Wichtigste, was uns sie uns sagen wollen, was uns die Bibel zeigen möchte, ist, wer ist Gott wirklich und wer ist Jesus Christus? Jesus ist Mensch geworden, um uns zu zeigen, wer Gott der Vater ist. Er möchte uns sein Wesen, das Wesen Gottes vor Augen führen. Und der Heilige Geist ist gekommen, um uns zu erklären, wer Jesus ist. Er will uns zu Jesus führen. Und er möchte uns Jesus nicht einfach nur als Figur der Geschichte zeigen, nicht nur Fakten über Jesus, die wir auswendig lernen können, sondern der Heilige Geist will uns Jesus als lebendigen, wirklich daseienden und heute noch wirkenden Sohn Gottes vorstellen. Der Heilige Geist möchte uns zeigen, Jesus ist nicht nur Geschichte, sondern Jesus lebt auch heute und du darfst diesen Jesus kennenlernen. Und ich, Heiliger Geist, will dir zeigen, wer dieser Jesus ist. Und wenn wir verstehen wollen, wer Jesus ist, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du hier vielleicht sitzt und dir noch unsicher bist, wie du über diesen Jesus denkst, wenn du vielleicht noch gar nicht weißt, was du von ihm hältst, wenn du erste Schritte vielleicht machst und es ist ein guter Schritt, dass du schon mal hier bist. Ich möchte ein Experiment an dein Herz ranlegen. Ich möchte dich herausfordern, dass du einfach mal mit dem Heiligen Geist redest. Der ist schon für dich da, auch wenn du noch gar nicht an Jesus glaubst. Und dass du den Heiligen Geist sagst, Weißt du was? Ich möchte diesen Jesus besser verstehen. Ich möchte verstehen, ob das wirklich mit ihm stimmt. Und dass du ihm sagst, die Heilige Geist, zeig mir das, wer dieser Jesus ist. Und dann schlägst du die Bibel auf und eines der Evangelien und fängst an zu lesen und sagst, Heiliger Geist, ich möchte Jesus kennenlernen, zeig mir, wer Jesus ist, indem ich hier Gottes Wort lese. Und lass dich dann überraschen von dem, was passiert. Lass dich überraschen von dem, was passiert. Unser Vorteil eben als Menschen, die wir hier sitzen, in unserer Überzeugung, auch als Freikirchler und als evangelisch, ist es, dass wir keine heiligen Personen brauchen, die uns Gottes Wort erklären, die uns Gottes Wort auslegen und nur durch das, was sie sagen, können wir das verstehen. Sondern das Besondere ist, Gott redet durch den Heiligen Geist und durch Gottes Wort zu jedem Menschen, der sich darauf einlässt. Jesus sagt das, der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Das ist eine Zusage an seine Jünger, an alle Jünger. Und in Johannes 16, wenn der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Denn was er sagt, stammt nicht von ihm selbst, vielmehr sagt er das weiter, was er hört. Und er wird euch verkünden, was dann geschehen wird. Das ist eine wunderbare Zusage Gottes, die jedem von euch gilt. Wenn du Gottes Wort greifst und den Heiligen Geist bittest, dass er dir das aufmacht und dich verstehen lässt, dann darf und wird das passieren. Vielleicht nicht jedes tiefste Geheimnis. Und natürlich gibt es auch Menschen, die vielleicht mehr und intensiver und länger studiert haben und deshalb mehr Hintergrundwissen haben. Aber das ändert nichts an der grundsätzlichen Wahrheit, dass Gott dir persönlich durch seinen Geist in seinem Wort begegnen möchte und wird. Und zwar dir ganz persönlich in deine Lebenssituation hinein. Davon bin ich fest überzeugt, dass das passieren wird. Aber für mich wichtig ist, wenn wir dann Gottes Wort lesen oder wenn wir mit dem Heiligen Geist suchen, auch irgendwie die Wahrheit zu finden, dass kein Bruch entsteht zwischen beidem, zwischen Gottes Wort und zwischen dem, was der Geist uns sagt. In 2. Korinther 3 sagt Paulus etwas, was manche Menschen missverstehen. Da sagt er, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und manche verstehen das so, dass sie sagen, die Bibel ist gar nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass Geist Gottes zu mir spricht. Und das wird dann die einzige Wahrheit sein. Aber Paulus sagt nicht, dass es einen Widerspruch gibt zwischen dem, was in Gottes Wort steht, im Alten Testament für ihn, und dem, was der Geist uns sagt, sondern dass wir Gottes Wort gerade mit dem Geist lesen müssen, um es richtig zu verstehen. Und dass beides aber am Ende zusammengehört. Gottes Wort und der Geist Gottes arbeiten Hand in Hand. Und wenn wir beides in unser Leben hineinlassen, dann werden wir mehr und mehr verstehen dürfen, was Gott für uns im Sinn hat. Noch ein Zitat. Der Geist löst niemals, wo das Wort bindet. Der Geist rechtfertigt niemals, wo das Wort verurteilt. Der Geist billigt niemals, wo das Wort missbilligt. Der Geist segnet niemals, wo das Wort verflucht. Und umgekehrt können wir das genauso sagen. Können wir genauso sagen, dass der Geist niemals dort bindet, wo uns das Wort frei macht. Und dass der Geist dort verurteilt, wo wir durch das Wort gerechtfertigt werden und so weiter. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Gottes Wort und Gottes Geist, weil der Geist uns dieses Wort gegeben hat durch die Menschen in der Bibel, durch die Apostel, die Propheten und andere. Also, der Geist zeigt dir die Wahrheit über den Glauben an Jesus Christus. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist genauso wichtig. Der Geist zeigt dir die Wahrheit über dich selbst. Der Geist zeigt dir die Wahrheit über dich selbst. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, er weiß, die Kreuzigung kommt und eben in diesem Kapitel, was wir gelesen haben, gerade vor der Predigt, sagt er das. Das haben wir gelesen. Wenn der Beistand kommt, wird er dieser Welt die Augen öffnen für ihre Schuld, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Diese drei Dinge. Der Geist wird ihnen die Augen öffnen für die Schuld, die Gerechtigkeit und das Gericht. Was ist damit gemeint? Jesus selbst erklärt das. Ihre Schuld besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Das heißt, was Jesus hier im Blick hat, ist gar nicht zuallererst, dass man sich falsch verhält. Es geht hier nicht um unser Verhalten. Es geht hier nicht um den moralischen Zeigefinger, tu dies und tu das nicht, dass das die Schuld ist. Sondern die grundlegendste Schuld, über die Jesus hier spricht, ist, und da müssen wir wieder denken, er spricht so über die Juden seiner Zeit zuallererst, aber es betrifft alle, auf die das zutrifft. Es geht um etwas viel Grundlegendes, nämlich um die wichtigste Frage des Lebens jedes einzelnen Menschen. Die allerwichtigste Frage, auf die wir eine Antwort finden dürfen und müssen. Wie hältst du es mit Jesus Christus? Wie hältst du es mit Jesus Christus? Das ist die wichtigste Frage, auf die wir eine Antwort geben müssen in diesem Leben. Glaubst du, dass Jesus wirklich der ist, der behauptet zu sein? Vor dieser Frage standen die Juden damals. Jesus hat Wunder getan und er hat gesagt, ich und der Vater im Himmel, wir sind eins. Und die Juden mussten jetzt überlegen, nehmen wir das an? Glauben wir, dass dieser Jesus, Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth, dass dieser Jesus wirklich Gottes Sohn ist? Glauben wir das, dass er der versprochene Messias ist? Glauben wir das? Wie hältst du es mit Jesus Christus? Und er sagt ihnen hier, der Geist wird ihnen ihre Schuld zeigen. In dem Moment, wo sie begriffen haben, wer ich wirklich bin, wird ihnen bewusst, ich habe bisher Schuld auf mich geladen, weil ich den Sohn Gottes abgelehnt habe. Weil ich nicht an ihn geglaubt habe. Das ist die Schuld, über die Jesus hier redet. Die allererste, die wichtigste Frage des Lebens. Wie hältst du es mit Jesus Christus? Aber es bleibt ja nicht bei der Schuld stehen, sondern es geht ja weiter zur Gerechtigkeit. Er geht zum Vater, wo wir ihn nicht sehen können. Wieso ist das Gerechtigkeit? Das ist deshalb Gerechtigkeit, weil Jesus zum Vater geht, um uns mit Gott zu versöhnen, mit seinem eigenen Blut. Er wird gekreuzigt, er stirbt, er steht auf und geht in den Himmel und setzt sich an die rechte Seite Gottes, um von dort dieses Werk der Versöhnung möglich zu machen. Du darfst Frieden finden mit Gott, den du bisher abgelehnt hast. Du darfst neu mit Gott starten durch Jesus Christus. Und es ist deshalb auch das Werk der Gerechtigkeit, weil er von dort aus uns den Heiligen Geist schickt. Er selbst kommt in jedes Leben hinein, das bereit ist, sich auf Jesus einzulassen. Das ist Gerechtigkeit Gottes, die uns zugesprochen wird und nicht verdient werden muss. Ein Geschenk Gottes. Und wir dürfen diese Gerechtigkeit annehmen, dieses Geschenk, diesen Freispruch, dieses Angebot der Versöhnung. Durch den Geist bietet er uns das an. Wenn wir glauben, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist und unsere einzige Hoffnung auf ein erfülltes Leben, die wir haben. Und es gibt Gericht, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Nicht Menschen, darum geht es nicht, sondern um die Macht hinter der Bösheit, in Boshaftigkeit in dieser Welt, nämlich dem Teufel, eben dem Vater der Lüge, der Menschen bindet, der sie gefangen nimmt, der ihnen falsche Dinge einredet, wo sie Glück und Zufriedenheit finden können angeblich. Dieser Vater der Lüge, dieser Herrscher dieser Welt ist schon verurteilt am Kreuz. Da ist der Schuldspruch über ihn ausgesprochen worden. Nicht Jesus war schuldig, obwohl er am Kreuz hing, sondern durch das Kreuz hat er den Teufel besiegt. Jesus hat das letzte Wort. Und mit Jesus haben damit Freiheit, Wahrheit und Liebe gesiegt über Lüge, Verwirrung und Bindung. Der Geist führt uns also in die Frage hinein, wie wir es mit Jesus halten. Und gleichzeitig spricht er auch direkt in dein Leben hinein. Er spricht auch in deine ganz konkrete Situation hinein, was das dann bedeutet, mit Jesus so zu unterwegs zu sein. Und je mehr wir uns mit Jesus beschäftigen, je mehr du ihn siehst in den Evangelien, in der Bibel, je mehr du Gott kennenlernst, umso mehr wirst du erkennen, das ist Teil dieses Weges mit Jesus, je mehr wirst du erkennen, so So bin ich nicht. Ich wäre vielleicht gerne so, aber ich bin so nicht. Da ist noch ein Riesenunterschied zwischen dem, was ich in Jesus sehe und dem, was ich in meinem eigenen Leben sehe. Mein Leben ist weit weg von dem Vorbild, das ich in Jesus finde. Das ist die Wahrheit, die der Heilige Geist uns zeigt. Das ist eine unangenehme Wahrheit, weil es mir deutlich macht, ich als Mensch bin unvollkommen. Ich als Mensch bin weit weg von dem, wer ich sein könnte als Mensch. Ich bin weit weg von dem, was Gott in mir sieht als Mensch, wer ich sein könnte. Es ist eine unangenehme Wahrheit, aber es ist auch eine heilende Wahrheit. Eine Wahrheit, die uns die Möglichkeit gibt, Wege nach vorne zu gehen. Denn nur wenn ich mich dieser Wahrheit stelle, kann ich den Weg der Veränderung betreten. Nur wenn ich mir eingestehe, dass ich nicht dem entspreche, was ich bei Jesus sehe, kann ich den Weg der Veränderung betreten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Bisschen schwer vielleicht zu erkennen, ich erkläre das gleich. Das ist aus einem meiner Lieblingsbücher, also inspiriert davon. Ich habe hier schon mehrmals erwähnt, dass ich die Bücher von C.S. Lewis liebe, die Narnia-Bücher. Und das ist aus einem dieser Bücher. Vielleicht, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, erinnert ihr euch an diese Szene. Ich gebe ehrlich zu, diese Bücher packen mich. Das ist Die Reise der Morgenröte, mein Lieblingsbuch aus dieser ganzen Serie. Ich kann dieses Buch nicht zu Ende lesen, ohne mindestens einmal Tränen vergossen zu haben, weil es uns diese Liebe Gottes unglaublich stark vor Augen führt. Auch in dieser Szene. Wir sehen hier einen Drachen. Und an diesem Drachen zerrt ein Löwe. Und dieser Drache, der löst sich auf und dahinter kommt ein Junge zum Vorschein. Und unten ist eine Spiegelung, da sieht man diesen Jungen in seiner Form, wie er aussieht. Dieser Junge heißt Justus. Justus ist ein furchtbar nerviges Kind. Ein richtig schlimmer, nervender, nöhlender Bengel, der die ganze Reise auf diesem Schiff über nur nervt, sich über alles aufregt, an allem rumnörgelt. Fürchterlich. Und keiner kann dieses Kind ausstehen. Auf einer Insel begegnet er, dieser Junge, dem Leichnam eines Drachen, der ein Armband hat. Er nimmt sich dieses Armband, streift sich das über und wird am nächsten Tag dadurch selbst zum Drachen. Und lange Geschichte hin oder her, irgendwann begegnet er einem Löwen, Aslan. Und Aslan steht in diesen Büchern für Jesus. Und dieser Löwe bringt Justus dazu, sich seiner Wirklichkeit zu stellen. Das Drachenbild steht dafür, dass dieser Justus so viel um sich herum aufgebaut hat an Negativität, an Schuld, an wirklich schlechtem Charakter und Verhalten. Und jetzt muss Justus sich seiner Situation stellen. Er kommt nicht umhin. Wenn er frei werden will, muss er sich dieser Situation stellen. Und Aslan sagt ihm, zerreiß deine Haut. Und er kratzt an seiner Drachenhaut. Und immer wenn er was zerkratzt hat, taucht neue Drachenhaut wieder unten auf. Er kann sich nicht alleine aus dieser Haut befreien. Und dann irgendwann fängt Aslan selber auch an ihm zu reißen. Und erst dann geht diese Haut ab. Und darunter ist wieder Justus da, als Junge, befreit von allem, was um ihn herum gewesen ist und ihn so hässlich gemacht hat als Drache. Und so von diesem Tag an ist er ein veränderter Junge. Ganz anders, benimmt sich ganz anders. In dem Moment, wo er sich Aslan, Jesus Christus, stellt und zulässt, dass Jesus diesen Panzer in seinem Leben zerreißt und ihn ganz frei macht von allem, was ihn bisher gebunden hat. Von diesem Moment an verändert sich sein Leben. Eine unglaublich tiefe Geschichte in diesem Buch. Ich möchte euch das echt empfehlen, euch das selber mal durchzulesen. Und genau das wird hier aufgegriffen in diesem Buch, was selber Jesus sagt in Johannes 8. Wenn ihr an meinem Wort festhaltet, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht uns frei, die Lüge bindet uns, verstrickt uns, aber die Wahrheit, auch die harte, unangenehme Wahrheit über uns selbst, schenkt uns Freiheit. Freiheit, dass wir uns nicht mehr mit den falschen Augen sehen, auch die Freiheit, dass wir uns nicht mehr mit den falschen Augen der Mitmenschen um uns herum sehen müssen, sondern die Freiheit, dass wir uns mit Gottes Augen sehen, mit allem, was nicht gut ist in unserem Leben, aber auch allem Guten, was er in uns hineingelegt hat. Und dass wir mit seiner Hilfe zusammen unser Leben bestreiten dürfen. Dass wir unser Leben im Licht Gottes sehen, dass wir es ertragen, auch von Gott gesehen zu werden, so wie wir sind. Dass wir so wie Justus, nachdem Aslan seine Haut zerrissen hat, dass wir so vor Gott stehen, nackt und blank. Nackt und blank mit unseren Wunden in unserem Herzen, in unseren Seelen, mit unserem Schmutz, den wir auf uns geladen haben, mit allen Verletzungen, vielleicht auch denen, die wir anderen zugefügt haben. Und dass wir dann erleben dürfen, und auch das ist das Wirken des Geistes, dass Gott diese Schwäche nicht ausnutzt. Justus stand nackt und blank vor diesem riesigen Löwen, der ihn hätte zerfleischen können. Aber er hat ihn nicht zerfleischt, sondern er hat ihn geheilt. Und so ist das auch mit Gott. Er will unsere Wunden verbinden. Und er will uns neue Hoffnung schenken, dass es in unserem Leben weitergehen darf. Das ist das Besondere daran, was Gott für uns tut. Und dass zu dieser Wahrheit Gottes nicht nur unser Versagen gehört, sondern eben auch die Zusage, dass wir seine geliebten Kinder sind, für die er sich selbst vollkommen aufgegeben hat. Gott hat alles für uns aufgegeben, alles für uns hingegeben, alles für uns möglich gemacht, damit wir einen neuen Weg mit ihm finden dürfen. Und ich habe dazu zum Schluss auch ein Zitat mitgebracht von Spurgeon. Der Gott, der uns überführt, der Geist, der uns überführt, ist auch der Geist, der uns tröstet. Der Geist, der uns überführt, der uns in diese Wahrheit Gottes hineinstellt, in dieses Licht Gottes hineinstellt, dieser Geist ist es auch, der uns als Tröster versprochen ist, durch den wir die Liebe und Annahme Gottes in unser Leben hineinlassen dürfen. Und ich wünsche euch, dass ihr das erleben dürft. Dass ihr euch dieser Wahrheit stellen könnt. Dieser Wahrheit über Jesus Christus, wer ist Jesus und wie du es mit ihm hältst, dass du dir darüber klar wirst. Aber auch der Wahrheit über dich selbst. Beides möchte der Heilige Geist in deinem Leben möglich machen. Und ich möchte dich herausfordern. Lass diesen Tag heute nicht zu Ende gehen, bevor du dich diesen Wahrheiten stellst, die Gott dir vor Augen führt. Amen.